Die Patienten, die kleinen Patienten, haben ja oft, ich sage jetzt einmal, Schulkinder oder Kinder per se, machen ja viele Sportarten mit dem Ball.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir sind hier auf dem Hamburger Hämophilie-Symposium und hatten heute die Orthopädie-Sitzung und großes Thema war das Ellenbogengelenk.
Ja, und da muss ich dir sagen, das lassen wir ja so ein bisschen außer Acht bei den Patienten, bei den Älteren ja nicht, aber bei den Jüngeren habe ich den Eindruck, als wenn das nicht kein großes Thema wäre.
Ja, ich denke, da gibt es verschiedene Gründe. Und das mit dem Außer Acht lassen, ich glaube, dafür gibt es auch verschiedene Gründe, weil uns fehlen Konzepte, mein Gefühl, und so ein bisschen Lösungen auch, wie wir diese Gelenke vernünftig behandeln können.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Die Problematik ist darin schon geschuldet. Wir untersuchen die Patienten, machen einen Ultraschall und wir sehen nicht oft, aber manches Mal Auffälligkeiten im Ellenbogengelenk, oft in dem hinteren Schnitt des, also auf der hinteren Seite des Oberarms. Und wir registrieren das. Die Patienten haben oft keine Beschwerden, keine Einschränkung in der Bewegung. Und dann wird das Ganze in 2, 3 Monaten kontrolliert. Dann mag das Ganze etwas weniger geworden sein. Gegebenenfalls führen wir es auf bestimmte Überlastungsprobleme, also zum Beispiel eine Tasche getragen oder irgendwas hin und her gerückt, sage ich mal. Und dann ist das wieder weg.
Ja, aber ich glaube, wenn du den Ultraschall gemacht hast, dann bist du ja schon ziemlich gut. Es ist nur ein Gefühl. Die Realität ist, denke ich, eine andere. Die Patienten kommen rein und das, was sie meistens spüren, sind Schmerzen an Knie- oder Sprunggelenken oder
Genau.
uns fällt irgendwie auf, dass sie hinken oder nicht rundlaufen. Und dann sind wir fokussiert auf das Bein, auf das Kniegelenk, auf das Sprunggelenk und lassen das Ellenbogengelenk so ein bisschen außer Acht.
Und weißt du, woran es oft liegt? Wir lassen die Patienten zum Beispiel keine Jacke ausziehen und sie wieder anziehen. Oder zum Beispiel ein T-Shirt an und ausziehen oder ein Pullover an und ausziehen. Oft sieht man schon die ersten Bewegungseinschränkungen beim An- und Ausziehen. Das heißt, die eine Schulter wird mitgenommen, weniger mitgenommen. Das heißt, auch da müssten wir konsequenter sein in unserer Beobachtung, so wie wenn wir die Patienten den Gang rauf und runter laufen lassen, müsste der nächste Schritt sein, die Patienten in ihren natürlichen Bewegungen zu beobachten und zu schauen, ob wir darin irgendwelche Auffälligkeiten sehen.
Sicherlich. Wir finden am Ellenbogengelenk, und das haben wir ja heute auch gehört, schon relativ früh so kleinere Veränderungen, dass vielleicht das Ellenbogengelenk nicht ganz zu strecken geht oder nicht ganz zu beugen geht. Nur dem Patienten fällt es oftmals nicht auf und uns auch nicht. Wenn du da deine kleine Bewegungseinschränkung hast, wird es im Alltag kaum wahrgenommen. Dahingegen, wenn du eine Bewegungseinschränkung in Sprung- oder Kniegelenk hast, das fällt sofort auf.
Du musst dich den ganzen Tag fortbewegen
Ja,
und die
klar.
Bewegungsabläufe mit dem Sprunggelenk und mit dem Kniegelenk sind einfach der Häufigkeit der Bewegung geschuldet als am Ellenbogengelenk. Die Patienten fallen ja dann erst auf, wenn sie zum Beispiel eine Tasse nicht greifen können, einen Becher nicht greifen können oder den Stift nicht halten können. Das ist ja oft so etwas wie die Diagnose, die ja gerne mitgeteilt wird, der Tennisarm. Und dann sind es ja oft Strukturen um das Gelenk herum, die dann zu dieser vermehrten Schmerzsymptomatik führen.
Ja, Tennisarm ist ja auch oftmals nur eine Symptomatik, eine Überlastung eines relativ kleinen Sehnenansatzes für relativ viel Muskulatur. Nur das kann dann eben einen Druckschmerz auslösen bei der Untersuchung oder der Patient spürt es tatsächlich beim Anheben eines Glases oder einer Flasche. Und wie du sagst, die Ursache kann tatsächlich im Gelenk sein und das gilt es zum einen herauszufinden, zum anderen aber auch zu behandeln.
da sind wir ja schon einen Schritt weiter. Das heißt, da sind wir schon an einem Punkt angekommen, wo wir schon schmerzhafte Punkte haben. Das heißt, gegebenenfalls eine Einschränkung, wie auch immer. Beim Sprunggelenk und Kniegelenk sind wir einen Schritt weiter. Das heißt, wir schauen uns ja da schon auffällige Bewegungsmuster an. Mhm. Das heißt, da sind wir dem Ganzen voraus, dem Ellenbogen voraus, muss man sagen. Ne?
Nur, was machen wir jetzt, wenn wir jetzt einen Patient haben, oder bleiben wir doch mal beim Kind vielleicht. Ja? Es kommt ein Kind und du stellst fest, dass die Streckung zum Beispiel bei dem Kind, bei dem einen Ellenbogengelenk nicht so gut ist wie auf der anderen Seite.
Zunächst einmal würde ich da einen Ultraschall durchführen und schauen, habe ich da in irgendeiner Weise im Gelenk eine vermehrte Gelenkflüssigkeit, eine Entzündung, die auf eine Synovitis hinweisen könnte. All diese Dinge würde ich mir erstmal anschauen. Dann würde ich schauen, muss ich in irgendeiner Weise die medikamentöse Therapie anpassen. Das heißt, muss das Kind öfter spritzen, gegebenenfalls auf ein anderes Medikament umgestellt werden. Das wären die Dinge, die ich aus hämostasiologischer Sicht machen würde. Aber dann zum Beispiel für 10 Tage ein antientzündliches Mittel zu geben, wie zum Beispiel Ibuprofen den Kindern für 10 Tage mal zu geben und zu schauen, was passiert nach 10 Tagen? Verbessert sich dieser Befund? Ja oder nein? Wenn ja, bin ich auf dem richtigen Weg, dann würde ich nochmal so, ich sag mal, 1 Woche, 10 Tage in der Behandlung weitermachen, sodass ich 4 Wochen ungefähr voll hätte. Passiert nicht so viel, da muss ich mir Gedanken über andere Dinge tatsächlich machen, weil und dann zum Beispiel die physiotherapeutischen Maßnahmen mit dazu nehmen.
Ich überlege, ob das vielleicht sogar zu spät ist. Mhm. Aus einer ganz anderen Ecke, junge Menschen, die auf die ausgestreckte Hand fallen, fühlen sich oder ziehen sich oftmals einen Bruch von dem Radiusköpfchen, also den Speichenköpfchen zu. Und das ist ein ellenbogengelenksnaher Bruch. Und das große Problem ist, dass die vielleicht so über 2 Wochen ruhiggestellt werden, obwohl es nicht erforderlich ist, wenn dieser Bruch stabil ist. Und das, was meistens langfristig übrig bleibt, ist die Streckhemmung. Das ist das, was den Leuten zu schaffen macht. Das Ellenbogengelenk reagiert sehr schnell auf eine Bewegungseinschränkung, die dann auch dauerhaft bleibt. Das ist nicht der Knochen, das ist nicht der Knorpel, sondern das ist die Gelenkkapsel außenrum, die sich da zusammenzieht. Und da sind meine Bedenken, wenn wir da zu spät sind und nicht sofort auf diese Streckhemmung reagieren, physiotherapeutisch oder wie auch immer, dass wir tatsächlich dann so rauskommen, dass da eine Streckhemmung verbleibt.
Gut, da können wir doch relativ ganz einfach einschränken. Da könnte man ja sagen, wenn die gesamte Situation akut ist, die Patienten haben Schmerzen, würden wir für 1-2 Tage keine physiotherapeutischen Maßnahmen ergreifen. Mhm. Wenn das Ganze aber so aussieht, dass die Patienten tatsächlich schmerzfrei sind und nur einen kleinen Druckschmerz haben, dann würden wir relativ zügig und schnell mit den physiotherapeutischen Maßnahmen anfangen, wie zum Beispiel die manuelle Therapie, die Faszientherapie, wo wir tief ins Gewebe eindringen können mit den Händen und wo wir dann, das ist ja oft ein Problem, oft eine Verschlechterung für die ersten 24 bis 48 Stunden sehen bei den Ellenbogentherapien. Und aber danach einen Riesenerfolg sehen wird. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht, wenn wir eine Streckhemmung haben, sollten wir so schnell wie möglich mit den physiotherapeutischen Maßnahmen beginnen. Gebe ich dir recht.
Schwieriger wird es dann, wenn der Verschleißen im Gelenk schon fortgeschritten ist. Mhm. Wenn wir dann wirklich eine massive Bewegungseinschränkung haben, dass vielleicht eine Streckhemmung von 20, 30, 40 Grad da ist oder auch dann die Beugung zunehmend schlechter wird. Und dann bekommen die Patienten auch vermehrt Probleme bei der Körperhygiene. Sie kommen mit ihrer Hand vielleicht nicht mehr an den Hinterkopf oder kommen nicht mehr an ihr Gesäß dran. Und das macht es im Alltag schwierig.
Interessanterweise erzählen einem das die Patienten oder müssen wir die Patienten direkt darauf ansprechen?
Mal so, mal so. Ich glaube, wenn es wirklich so weit ist, dass sie manche Sachen nicht mehr können, dann erzählen sie es. Aber den Weg dorthin, das ist ja ein schleichender Prozess. Das nehmen die so nach und nach wahr. adaptieren sich und ich glaube, die kommen erst ganz spät. Und das Ellenbogengelenk, das wird oftmals hingenommen, weil der Schmerz selten so eine Rolle spielt wie zum Beispiel bei einem kaputten Knie oder Sprunggelenk.
Weil ich das eben tatsächlich häufiger benutze an der Stelle.
Ja, und nicht so viel Last drauf habe. Ja.
Na gut, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen. Das haben wir ja heute in der orthopädischen Sprechstunde gesehen. Da sind alle möglichen konservativen Möglichkeiten ausgereizt, die da wären. Ausreichende Faktorsubstitution, die Physiotherapie und gegebenenfalls sehen wir nach wie vor die ausgeprägte Synovitis, die wir dann mit einer Radiosynovitese behandeln würden. Manchmal ist es dann aber so, dann kommen wir auch an unsere Grenzen.
Ja, es wurde ja noch diskutiert, ob man Spritzen in das Gelenk reingibt mit dem Cortison, wo man kurzfristig vielleicht eine Schmerzreduktion erreichen kann. Alternativen wären die Hyaluronsäure oder auch thrombozytenreiches Plasma. Aber auch da sind die Ergebnisse wenig zufriedenstellend und die Frage ist, ob man das dem Patienten am Ellenbogengelenk überhaupt anbieten sollte.
Ich glaube, ich würde es tatsächlich nicht tun wollen, um ehrlich zu sein, weil da das ist sowieso ein schwer zu behandelndes Gelenk, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen.
Und ich glaube, mit dem Cortison kann man schon noch was erreichen, gerade wenn die Patienten wirklich viel Schmerzen haben, aber die anderen Sachen würde ich lassen.
Ja.
Ein großer Block war heute die Operation und eine Operation beim Ellenbogengelenk ist tatsächlich, und das ist die Konklusion aus dem, frustrierend.
Ich war erstaunt, wie viele Operationen tatsächlich durchgeführt werden können, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen. Ich war wirklich erstaunt.
Zu den Alternativen, die man hat.
Ja, und wie viele Möglichkeiten es gibt, an Operationen dieses Gelenk tatsächlich zu versorgen und wie filigran die Strukturen sind, auf die man aufpassen muss, wie zum Beispiel die verschiedenartigsten Nerven, die beiseite geschoben werden, dann der Knochen freigelegt wird und dann der Ersatz erfolgt und das ganz, ganz fein erfolgen muss.
Ja, das war der Gelenkersatz, was da angesprochen wurde. Und da sehe ich das große Problem, und das kam ja auch in dem Vortrag raus, dass wir es tatsächlich mit sehr kleinen Knochen zu tun haben. Und da kommen sehr kleine Prothesen rein, was dazu führt, dass die Haltbarkeit von diesen Prothesen aufgrund der ganzen Belastung, die auf das Ellenbogengelenk und den Arm kommt, auch nicht sehr lange ist. Die Patienten dürfen nach so einer Operation keine schweren Sachen mehr heben. Das heißt, sie können beim Einkaufen keine Einkaufstaschen mehr mit sich rumtragen. Das ist für viele Männer, die teilweise handwerklich unterwegs sind oder auch beruflich unterwegs sind und da arbeiten müssen, schwierig.
Ich war wirklich erschrocken. 2 bis 5 Kilo.
Das ist nichts. Du musst nur mal deine Einkaufstasche wiegen und da hast du schon deutlich mehr.
Naja, ein Kilo Mehl und ein Kilo Zucker?
2 Kilo.
Da bin ich durch.
Ja.
Da kann ich ja noch nicht mal ein Päckchen Milch mitnehmen. Das wird schwierig an der Stelle.
Ja, und was wir nicht angesprochen haben, ist dann die Revision. So eine Wechseloperation bei so einem kleinen Knochen, der vorher schon ausgehöhlt wurde und dann steckt da noch Knochenzement zur Verankerung drin, ist die Hölle. Das Risiko, dass da viel Knochen verloren geht, ist wahnsinnig groß und dann wird es langsam schwierig, das Gelenk zu ersetzen.
Diese OP, das wurde ja auch sehr eindrücklich auch beschrieben, ist dann tatsächlich notwendig, wenn bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren, nämlich Körperhygiene, das heißt, wenn man sich nicht mehr mit seiner eigenen Hand ins Gesicht fassen kann und Toilettenhygiene, wenn das tatsächlich nicht mehr möglich ist, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit, denn man möchte ja und der Patient selber möchte ja letztendlich autonom bleiben und selbst und eigenständig.
Ja, wobei sie auch klar gesagt hat, die Referentin, dass sie selbst dann bei jungen Patienten sehr, sehr zurückhaltend sind. So ihr klassischer Patient wäre 70 Jahre aufwärts.
Der keine schweren Einkaufstüten mehr schleppt und sie sich dann...
Ja, genau. Und wo man sagt, okay, es wäre schön, wenn die noch 10, 15 Jahre halten würde.
Dann kommen wir ja wieder zurück. Dann müssen wir uns um die Ellenbogengelenke doch mal ein bisschen intensiver kümmern und sie wirklich gut pflegen.
Ich denke, das Entscheidende ist, dass wir es gar nicht erst dahin kommen lassen. Wir wissen, dass wir operativ momentan wenig Möglichkeiten haben, das wirklich sinnvoll anzugehen. Umso wichtiger ist es, dass wir wirklich in der absoluten Frühphase dort eingreifen und wenn eben schon eine leichte Bewegungseinschränkung ist, dagegen arbeiten, damit es entweder besser oder vor allem nicht mehr wird.
Die Patienten, die kleinen Patienten, haben ja oft, ich sage jetzt einmal, Schulkinder oder Kinder per se, machen ja viele Sportarten mit dem Ball. Mhm. Wie müssen wir denn da vorgehen? Da habe ich ja, stell dir mal vor, wir haben Patienten, mit die, ich sage jetzt einfach mal, Volleyball spielen oder Basketball spielen. Die werden ja bestimmte Reize auch auf dem Ellenbogengelenk haben.
Absolut, wie jeder Gesunde auch.
Genau.
Dieser Reiz ist einfach da. Erstaunlicherweise sehen wir ja gar nicht so diese Probleme bei diesen Kindern. Ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Es ist ja nach wie vor immer noch das Sprunggelenk oder vielleicht auch mal das Kniegelenk.
Mhm, dann gebe ich dir recht.
Nur, ich würde es genauso machen wie für die anderen Gelenke. Das heißt, wenn diese Kinder diese Sportarten ausführen, müssen wir diese Kinder zunächst mal alle 3 Monate, vielleicht alle 6 Monate wirklich sehen und uns eben auch das Ellenbogengelenk ganz konsequent anschauen. Und da gilt dieselbe Regel wie fürs Sprunggelenk. Wenn wir im Sprunggelenk sehen, dass da eine Entzündung ist oder eine Bewegungseinschränkung, dann ist erstmal für ein paar Wochen Sportpause. Und diese Regel müssen wir auch auf das Ellenbogengelenk anwenden.
Da muss ich dir sagen, da müssen wir, also zumindest ich auch in meiner Sprechstunde, noch viel konsequenter sein und gegebenenfalls die jeweiligen Sportarten immer wieder dokumentieren. Du weißt, dass Jugendliche oft mal die eine oder mal die andere Sportart durchführen wollen. Das heißt, wir haben durchaus die Dinge, die jetzt gerade mal vor einem Monat aktuell waren, im nächsten Monat überhaupt nicht mehr aktuell sind. Das heißt, wir müssen da sehr, sehr klar mit dem Patienten das Ganze auch besprechen und auch ihnen auch zeigen und sagen, warum wir das wissen wollen und warum wir mit ihnen diesen Weg gehen und ihre Gelenke gerne unter die Lupe nehmen wollen.
Ne? Und das Ellenbogengelenk muss noch mehr in den Fokus in unserer Sprechstunde.
Das auf jeden Fall, das sage ich dir. Das habe ich heute auf jeden Fall mitgenommen. Es war sehr eindrücklich, diesen operativen Eingriff live mit anschauen zu dürfen und wie sie ihn erklärt hat. Das hat mich zutiefst beeindruckt, muss ich dir sagen.
So stark beeindruckt, dass wir das nicht bei unseren Patienten haben wollen.
Genau so ist das.
Susanne, vielen Dank.
Vielen Dank, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Biotests und HRC, Hematology Research Center. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.